Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Heute nehmen wir Sie mit auf eine kleine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Der historische Liebesroman, um den es geht, spielt in Schottland. Den geschichtlichen Hintergrund liefert der sogenannte Jakobitenaufstand, bei dem es um Streitigkeiten zwischen zwei Königshäusern ging und um den englischen Thron. Einerseits waren da die katholischen Stuarts und auf der anderen Seite das protestantische Haus Hannover. Und die beiden Protagonisten unseres Buches stehen natürlich zwischen den Fronten. Das Buch trägt den Titel Eine Rose unter Disteln und geschrieben hat es Laura Franz. Erschienen ist es ursprünglich auf Englisch. Die deutsche Ausgabe hat meine Kollegin Caroline Kotthaus betreut. Hallo Caroline.
Hallo Stefan.
Die Protagonistin Lady Blythe Headley wird im Buch als eine kluge, unabhängige junge Frau geschildert. Am Anfang des Buches ist sie im Exil in Frankreich und arrangiert sich dann nur ziemlich widerwillig mit ihrer Rolle als junge Dame. Das ist ja aufwendig von den Klamotten und vom Schminken und das ist alles nicht so ihr Ding. Was unterscheidet sie denn? Inwiefern ist sie denn anders?
Ja, genau. In Frankreich zu dieser Zeit, da drehte sich alles um Schönheit und Etikette, um Äußerlichkeiten, um Prunk und ja, man hatte ein sehr schönes Leben am Hof. Man hat sich dick bepudert, wenig gewaschen und dafür viel Parfüm benutzt und das ist alles gar nicht Sache. Also sie ist das komplette Gegenteil. Sie macht sich nichts aus Make-up und schönen Klamotten, sondern sie mag es, ihren Geist zu füllen. Sie ist bewandert in den unterschiedlichsten Sprachen und nicht nur, was damals am Hof üblich war unter jungen Damen mit Französisch oder ähnlichem, sondern sie kann auch die alten Sprachen Griechisch und Hebräisch. Sie ist darin bewandert, alte Bücher zu übersetzen. Sie setzt sich gerne mit der Bibel auseinander und und ist deshalb auch schon anders als die anderen jungen Damen.
Das heißt, in der Zeit, in dem Umfeld als intellektuelle Frau hat man es nicht so leicht gehabt. Also sie ist da schon so ein bisschen rausgestochen, ne?
Auf jeden Fall. Und sie findet sich selber auch gar nicht hübsch. Also sie hat eine Gesellschafterin, die wird im Buch sehr viel hübscher beschrieben als sie selber. Aber sie überzeugt halt mit ihrem Geist.
Sie ist katholisch, das nicht nur auf dem Papier. Du hast vorhin gesagt, sie liest gerne Bücher, auch die Bibel und so weiter. Sie ist katholisch und das nicht nur nominell, sondern ihr Glaube ist ja auch im Alltag wichtig. Das zieht sich immer wieder durch, dass so bestimmte Dinge in ihrem Alltag passieren, die ihr wichtig sind und die mit ihrem Glauben zu tun haben. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, sie ist katholisch. Für sie ist es Alltag, zu beten, aber das beschränkt sich nicht auf das Gebet in der Kirche oder auf die Beichte beim Pfarrer, sondern sie nimmt das ganz mit in ihren Alltag. Also es wird dann auch beschrieben, wie sie den Rosenkranz betet oder rituelle lateinische Gebete, aber dabei bleibt es nicht. Also es ist nicht nur ein frommer Kirchenglaube, sondern es ist ganz praktisch für ihren Alltag. Sie betet Gott den Vater und Jesus den Sohn an und sieht Jesus auch als ihren Herrn und Erlöser.
Das heißt, Glaube spielt für sie eine wichtige Rolle, in dem Fall der katholische Glaube. Ich habe das vorhin schon so angetextet, zwischen katholisch, evangelisch, protestantisch. Da gab es ja so ein paar Reibereien. Und dann kommt dann noch der Lord Everard Hume in ihr Leben, unser zweiter Protagonist. Bei ihm findet Lady Blythe Zuflucht, aber Liebe auf den ersten Blick und so ganz harmonisch ist das am Anfang nicht zwischen den beiden. Was passiert denn da?
Ja, das ist tatsächlich, man könnte es neudeutsch Enemies to Lovers sagen. Also als sie sich kennenlernen, mögen sie sich erstmal nicht so. Das hat damit zu tun, dass Lady Blythe nicht so ganz freiwillig zu ihm kommt. Es ist so, dass ihr Vater Verbindungen hat zu den Jakobiten in England. Deshalb war sie auch zuerst in Frankreich. Erstmal musste sie ins Exil nach Frankreich. Dann kommt sie kurz zurück nach England zu ihrem Vater. Aber da stehen die Schergen an der Tür und sind hinter ihnen her. Sie muss in einer Nacht- und Nebelaktion flüchten. Und ihr Vater hat es ausbaldowert, dass sie eine Zuflucht in Schottland hat. Und zwar der Lord Everett, der ist der Sohn von Blythes Patenonkel. Das heißt, die kennen sich und Everetts Vater hat Blythes Vater auch zugesichert, dass die Tochter eine Zuflucht haben kann. Das Blöde ist nur, dass Everett da nicht ganz mit einverstanden ist und sein Vater stirbt auch. Und das passiert noch, bevor Blythe ankommen kann. Und als sie dann tatsächlich vor der Tür steht, muss Everett sich mit ihr abgeben, muss irgendeine Lösung finden. Er möchte sie natürlich auch nicht zurückschicken, weil er sich der Gefahr bewusst ist. Und deshalb sagt er erstmal, okay, wir verbannen dich in den Turm, da bist du sicher, aber da fällst du auch nicht auf. Erstmal erzählt er auch seinen 5 Brüdern nichts von ihr, damit, weil sie wissen auch nicht, ob unter den Nachbarn vielleicht irgendwelche Spione sind. Er möchte diese junge Frau nicht in Gefahr bringen, aber er möchte sich auch nicht mit ihr abgeben. Deshalb kommt sie erstmal in den Turm. Und ja, immer wenn er sie sieht, dann denkt er, was ist das denn für ein Frauenzimmer? Also wunderschön ist sie ja nicht, aber einen eigenen Kopf hat sie. Und sie denkt auch, warum ist er denn mir so ablehnend gegenüber und leichte Arroganz? Also ja, da reibt es ein bisschen am Anfang.
Ja, das klingt so, also ne, da steht eine junge Frau vor der Tür, die er nicht eingeladen hat, sondern sein Vater. Die sieht auch nicht unbedingt so, entspricht nicht dem Schönheitsideal, um vorsichtig zu sein. Die ist Engländerin und keine Schottin und noch dazu katholisch und nicht protestantisch. Wie du eben sagst, was will die Frau hier? Aber irgendwie kommen sie sich dann trotzdem ein bisschen näher, trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Wie passiert das denn jetzt, ohne allzu viel aus dem Buch zu spoilern an der Stelle?
Ja, also Lady Blythe hat, wie gesagt, ihren eigenen Kopf und geht um Mitternacht im Mondlicht immer mal gerne im Garten spazieren. Und da wird sie gesehen vom jüngsten Bruder von Everett, von dem 8-jährigen Orin. Und der denkt, weil sie so eine hochgeschlossene, so eine Gärtenschlanke mit langen blonden Haaren, eine junge Dame ist, dass er da einen Kelpie sieht, einen Wassergeist, eine Wassernymphe. Reimt sich da seine Sache zusammen, erzählt das auch seinem großen Bruder und dann denkt der große Bruder, ich glaube, wir müssen mal die Wahrheit ans Licht bringen. Der Orin, der trifft dann Lady Blythe leider auch irgendwo auf einem Gang und dann ist das Geheimnis gelüftet und ab dem Zeitpunkt wissen dann alle Brüder von Everett Bescheid und versuchen gemeinsam, sie zu verstecken, eben weil sie nicht wissen, ob die Nachbarn gegebenenfalls Spione sind. Und ab dem Zeitpunkt haben Everett und Blythe dann auch mehr Kontakt miteinander. Und sie merken, dass sie sich doch ein bisschen mögen und dass sie sich wohlgesonnener sind als zuerst gedacht. Und Everett kommt auf die Idee, naja, wenn jetzt diese junge Frau bei uns ist, dann müssen wir irgendeine Erklärung haben. Für eine Bedienstete spricht sie zu gut, vielleicht kann sie Hauslehrerin werden. Und dann wird sie Orins Hauslehrerin und Everett merkt, was eigentlich in diesem klugen, eigensinnigen Kopf alles an Gutem auch steckt. Und andersherum merkt Blythe auch, mit welchem Anstand, mit welcher Hingabe Everett mit seinen Mitmenschen umgeht und sich vor allem um seine jüngeren Brüder kümmert.
Das heißt, nicht lieber auf den ersten Blick, sondern vielleicht so der zweite, dritte, vierte und dann genauer hinhören. Du hast es, oder wir haben es schon mal eben angetextet, so, sie ist katholisch, er ist protestantisch und beide nicht nur nominell, sondern du hast es auch diese Charakterzüge gerade so ein bisschen von ihm gebracht. Wie entdecken die beiden denn so den Glauben des anderen oder was spielt das für eine Rolle in dieser Beziehung zwischen den beiden?
Ich finde es schön, dass in diesem Roman zwar die Unterschiede gezeigt werden, also es wird so ein bisschen vorgestellt, was eben katholischen Glauben ausmacht und was protestantischen Glauben ausmacht, aber das wird nicht zum Streitthema, eher im Gegenteil. Sondern die beiden besinnen sich auf ihre gemeinsamen Wurzeln, nämlich den Glauben an Gott, den Vater und an Jesus Christus, ihren Heiland und Erretter. Und als sie sich dann immer sympathischer werden oder als dann auch erste Gefühle auftauchen, da denken sie daran, was, oder sie besinnen sich darauf, was sie an Gemeinsamkeiten haben, statt auf das, was sie voneinander trennt. Und das finde ich eine sehr schöne Aussage. Sie unterhalten sich darüber, wie Jesus Christus selber war, was er für ein Vorbild für sie war, mit welcher Demut er gelebt hat und nehmen sich das als Vorbild und besinnen sich darauf, dass sie beide Kinder Gottes sind, die Jesus Christus nachfolgen wollen und die die Bibel als wichtigste Quelle sehen.
Das heißt, es ist für die beiden, obwohl sie unterschiedliche Konfessionen sind, schon was sie verbindet und auch in diesem ganzen Konflikt, habe ich ja vorhin nochmal gesagt, also nicht nur katholisch, protestantisch, schottisch, englisch, da gab es ja genügend Stress, in diesem ganzen Konflikt drin, wo sie ihre Gemeinsamkeiten entdecken miteinander.
Genau, und das finde ich eine ganz schöne Aussage, auch als Leserin, denn wir leben in einer Welt, wo auch in der Christenheit so viele unterschiedliche Meinungen herrschen und sich darauf zu besinnen, was einen eint, statt auf das, was einen trennt, davon können wir, glaube ich, viel lernen.
Genau, und gerade in solchen Situationen, wo dann wirklich Konflikte aufeinandertreffen und man merkt, irgendwie muss man, vielleicht will man sich ja auch arrangieren auf irgendeine Art und Weise. Das Buch ist ein historischer Liebesroman. Du hast das so ein bisschen beschrieben, Outlander-Feeling, also so Schottland, abgesehen von Schottland. Was fasziniert dich besonders dran an der Geschichte, als du das erste Mal da mal ins Manuskript reingelesen hast? Was war so der Punkt, wo du sagtest, wow, das ist was Besonderes?
Ja, ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer Outlander kennen. Das ist auch eine Buchserie, die auch verfilmt wurde. Und da geht es auch um eine junge Engländerin, die nach Schottland kommt. Und ja, dieses Flair hat auch der vorliegende Roman. Also eine Engländerin, die sich mit den Sitten der Schotten arrangieren muss, die erstmal kennenlernen muss, die eigentlich die gleiche Sprache sprechen, aber dann doch einige schottische Begriffe haben oder eben auch das Gälische, was sie nicht immer versteht. Und genau dieser Einblick in die Gepflogenheiten der Schotten, in die Landschaftsbeschreibungen und alles, was mit dem Leben in Schottland zu tun hat, die Traditionen, das hat mich total fasziniert. Aber auch diese Art der Liebesgeschichte, die an Outlander erinnert, wo zwei starke Charaktere aufeinandertreffen, sich arrangieren müssen, so einiges an Schlagabtausch in den Gesprächen haben. Und die merken, wie ihre Liebe zueinander wächst. Das ist wunderschön zu lesen.
Das kommt ja noch dazu. Da geht es ja um, das ist ja eine Frau, die gebildet ist. Und es ist ja heute schon teilweise für Männer schwierig, wenn man mit einer Frau zu tun hat, die mehr Bildung hat vielleicht und mehr Bücher gelesen hat oder sowas. Spielt es für die auch eine Rolle? Also es sind ja zwei Menschen, die sich begegnen. Aber wie gesagt, eben sie ist nicht so eine typische Frau, die nur auf Schönheitsideale setzt, sondern sehr gebildet, das ist ja was ihn am Anfang auch fasziniert an ihr. Ne?
Genau, und deshalb funktioniert der Roman auch so, denn das ist, glaube ich, was sich auch jede Leserin wünscht, dass man für das, wo das Herz für schlägt, eben in ihrem Fall für Bildung, für alte Sprachen, für Shakespeare, dass man dafür nicht belächelt wird, sondern dass der Mann einen dafür bewundert, dass man da mitreden kann. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen, wie man das findet oder nicht. Aber so ein bisschen für das, wofür das Herz schlägt, bewundert zu werden, ich glaube, das findet jede Leserin schön. Und genau, das ist wunderbar beschrieben hier.
Und innerhalb von diesen ganzen Konfliktgeschichten dann das zu betonen, was einen verbindet, hast du ja nochmal gesagt, obwohl es unterschiedliche Religionen sind, aber dass der Glaube was ist, was verbindend ist. Der Titel des Buches heißt Eine Rose unter Disteln. Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist das, sagt das Bild aus für dich?
Ja, das hat auch was mit England und Schottland zu tun. Denn in England, da gab es geschichtlich auch den Rosenkrieg. Also das war zwischen den Häusern der Rosen. Vielleicht hat der eine oder andere das noch aus dem Geschichtsunterricht parat. Und Lady Blythe wird im Roman auch immer als die englische Rose betitelt. Und Lord Everett, der gehört als zum Distelorden. Er ist ein Ritter des Distelordens. Im Englischen klingt das noch viel schöner. Ein Knight of the Order of the Thistle.
Und da muss man aber ein TH richtig gut können.
Ja. Genau, und weil sie eben als englische Rose ins Haus der Disteln kommt, haben wir diesen Titel gewählt.
Oh, schön. Das klingt im Englischen viel schöner als Disteln. Thistle. Sehr ja. Cool, habe ich wieder was gelernt. Wem würdest du das Buch denn schenken? Oder wem hast du es denn schon geschenkt?
Ich habe es meinen Freundinnen empfohlen, die bereits das erste Buch von Laura France gelesen haben, Das Versprechen der Bienenhüterin, was auch in Schottland gespielt hat und auch schon diese Outlander-Vibes hatte. Die waren davon schon hellauf begeistert und freuen sich deshalb jetzt auch auf diesen Roman. Und generell würde ich sagen, für Fans von historischen Romanen, die dieses Setting in Schottland lieben und die eben auch vielleicht Fans von der Serie Outlander sind, vielleicht eher Frauen als Männern, aber durch diese ganzen vielen politischen und geschichtlichen Hintergründe können das Männer auch sehr gut lesen.
Mhm. Cool, danke für den Hinweis. Caroline, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Das Buch, das wir Ihnen heute vorgestellt haben, trägt den Titel Eine Rose unter Disteln, geschrieben hat es Laura France. Es hat 464 Seiten, kostet 20 Euro. Kaufen können Sie das Buch beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder natürlich online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.